Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wenn euch der Vers bekannt vorkommt, dann ist es vielleicht darum, weil er auf unserem Monatsplan oben drauf steht, eigentlich als Monatsvers. Mit dem Vers begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Und ich muss es einfach nur so lesen, wie es der Luther übersetzt hat, weil die Übersetzung einfach so treffend ist. Er sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, ich freue mich über die Gemeinschaft am heutigen Morgen, dass wir miteinander das Wort Gottes hören können und auch Gemeinschaft pflegen dürfen beim Mittagessen. Und wir wollen mit zwei Dankliedern in den Gottesdienst starten. Zuerst Lied 201, nun danket alle Gott, und dann gerade noch das Lied 18, Dank sei dir. Wir stehen auf zum Lob Gottes und singen das 201 und das 18. Ja, wir wollen miteinander beten, auch den Gottesdienst unter den Segen von Gott stellen. Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen. Danke, dass wir zusammenkommen als Gemeinde, für die Gemeinschaft, die wir haben. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du in unserer Mitte bist, weil wir uns in deinem Namen auch versammelt haben. Danke für deine Gegenwart und dass du auch zu unseren Herzen reden willst am heutigen Morgen. Und das wollen wir dich bitten, ja, um dein Reden vom Jüngsten bis zum Ältesten, dass wir uns ansprechen lassen von deinem Wort, auch gerade von der Geschichte von Zacharias und der Elisabeth, dass wir lernen, ja, von dem, wie sie gehandelt haben, im Guten wie auch im Zweifeln, ja, dass es uns ansprechen darf. So bitten wir um deinen Segen für den Morgen und danken auch, dass wir dir unsere Lieder bringen, dass ja, all unser Lob auch dir gehört, dass du wert bist und würdig bist, von uns auch gelobt und gepriesen zu werden. Amen. Dann würden wir gerade noch ein weiteres Lied singen, das Lied 262, weil ich Jesu Schäflein bin. Unsere Freude besteht darin, dass wir einen guten Hirt haben, der uns liebt, uns kennt und uns bei unserem Namen nennt. Singen wir in diesem Lied. Ja, das ist wirkliche Freude. Das Lied 262. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir haben das Lied im Liederbüchli, das so heisst. Ich muss gestehen, ich bin mit dem Römer 8, Vers 28 in gewissen Teilen von meinem Leben immer ein bisschen auf dem Kriegsfuss gewesen, weil ich das zum Besten dienen nicht immer so verstanden oder gesehen habe. Und für mich ist die Übersetzung zum guten Mitwirken, wir haben es in der Gemeinde auch schon gehabt, ist wie eine Offenbarung gewesen, wo ich gemerkt habe, ja, manchmal haben wir nicht das Gefühl, dass alles, was in unserem Leben passiert, einfach das Beste ist, weil wir es anders erleben, anders empfinden, auch vielleicht Schweres erlebt haben. Und dann gleich irgendwie über dem zur Ruhe kommen, das im Vertrauen annehmen, manchmal gegen unser Erleben, dass es eben schlussendlich zum Guten mitgewirkt hat. Also es ist in einem grösseren Ganzen, wo wir sagen können, auch Schweres, was wir erlebt haben, wo wir vielleicht auch heute noch Schweres tragen, dass wir mal zurückschauen und können sagen, das schwere Erlebnis hat auch mitgewirkt, zum Guten mit anderem zusammen. Und darum möchte ich gleich das Lied singen, auch wenn es für mich eben manchmal ein schwerer Vers war zum Annehmen. Es ist vertont worden im Lied 288. Wir haben es auch noch nie gesungen in der Gemeinde, meines Wissens. Darum würde ich mich freuen, wenn wir die Melodie mal hören würden. Und dann probieren wir das Lied zu singen, das Lied 288. Ja, ich möchte noch mal zu unserem Monatsvers zurückkehren und aus Psalm 90, Verse 10 bis 17, mit uns lesen. Psalm 90, Verse 10 bis 17. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es, und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie er zu fürchten ist? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Also der Monatsvers, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder eben, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der Mensch probiert ja den Tod zu verdrängen. Der natürliche Mensch, der möchte nicht darüber nachdenken. Es ist manchmal gut, wenn man in einem Pflegeheim arbeitet, dort wird man wirklich fast wöchentlich mit dem Tod auch konfrontiert. Und die Bibel sagt uns auch, dass wir nicht so sein sollen, das Verdrängen, sondern etwas vom Gescheitsten, was wir tun können, ist darüber nachzudenken, dass unser Leben auf dieser Erde nicht ewig dauert. Und dann als Folge davon zu überlegen, was bleibt, wenn unser Erdenleben vorbei ist. Wird es das sein, wo wir so stolz sind drauf im Moment, unsere Leistung, unser Ansehen, unsere Position, unser Besitz oder was es auch ist, unsere Karriere? Oder wird es vielmehr das Werk von unseren Händen sein, das unser Herr gefördert hat, das er da hat? Man könnte auch sagen, die Werke, die er für uns vorbereitet hat und die wir zu seiner Ehre auch tun dürfen. Und wir beschäftigen uns ja immer wieder mit der Zukunft. Sowohl Teenies als auch wir in der Gemeinde an der Bibelübung behandeln das Thema der Offenbarung. Und für mich die wichtigste Erkenntnis, ich habe das auch schon gesagt, aus dem Studium der Offenbarung war, dass ich angefangen habe, mein Leben vom Ende aus zu denken. Was zählt dann, wenn das Leben vorbei ist? Die wichtigste Frage, bin ich mit meinem Schöpfer im Reinen? Und die zweitwichtigste Frage, was wird bleiben, wenn ich mal sterben werde? Das Wissen um unser Ende, aber auch um das Ende dieser Welt und vor allem eben die praktischen Schlüsse, die wir daraus ziehen, das ist das, was uns klug, eben gescheit macht. Und wenn ich darüber nachdenke, eben, dass das Leben nicht ewig dauert, dann möchte ich zuallererst mein Leben für den Herr Jesus einsetzen, für das, was bei ihm auch Lob bringt. Ich möchte die Beziehung mit ihm investieren, das ist das Wichtigste. Ich möchte in die Gemeinde investieren, weil das ist seine Brut, sein Lieb. Und ich möchte sein Wort auch besser kennen, besser umsetzen lernen. Und das passiert, wenn wir darüber nachdenken, dass unser Leben auf dieser Welt vergänglich ist. Darum möchte ich uns das mitgeben am heutigen Morgen, auch mit dem Monatsvers, den wir haben dürfen, dass wir das mitnehmen, dass wir darüber nachdenken, unser Leben ist 70, 80 Jahre, vielleicht gibt es die Leute, die Hunderte werden, aber wenn wir das wissen, dass wir eben kluge Entscheidungen auch treffen dürfen. Ja, dann wollen wir noch das Lied 270 singen vor der Predigt. Der Lukas hat uns ja den herrlichen Text vor zwei Wochen vorgelesen und ich habe gedacht, das müssen wir unbedingt wieder mal singen. Wenn der schöne Morgen grauet und die Braut wird heimwärts ziehen.
Genau, der Brian hat euch ein Blatt verteilt. Ich denke, da wir einfach das Kreuzworträtsel auf nachher verschieben, damit wir uns auf den Text konzentrieren können. Aber es hat sonst noch ein paar Verse drauf, wo man auch im Bibelstudium mal nachher noch anschauen kann oder auch noch ein paar Fragen zum Text, die man sich beantworten kann. Ich würde gerne auch zum Anfang noch beten. Ja, Jesus, ich möchte dir danken für die Liebe, die du uns erwiesen hast. Danke, dass du in die Welt gekommen bist, dass du gekommen bist auf Sehnen hin, auch von der Menschheit. Du hast Seufzen gesehen von der Menschheit her und sehen, wie ja, wir mit unserer Schuld, die wir auf uns geladen haben, allein nicht zurechtkommen. Danke, hast du es. Ja, hast du eine Lösung geschaffen, Herr, durch dein Blut. Danke, darf man dich kennen, hast du dich auch angekündigt in deinem Wort, Herr. Hast du dich schon vor Jahrhunderten den Menschen offenbart in deinem Wort und du bist tatsächlich auch in die Welt gekommen, um unsere Last, unsere Sündenlast zu tragen. So danken wir dir jetzt auch für den heutigen Morgen. Danke für das Einzelne. Du siehst die Stunde, die wir hier miteinander verbringen dürfen. Sicher eine sehr wertvolle Stunde. Du hast gesagt in deinem Wort, wir sollen unsere Tage, unsere Stunden auch richtig zählen. Ja, hilf uns, dass wir es auch dürfen machen, dass wir auch unsere Zeit auch dürfen prüfen, die wir haben vor dir. Danke jetzt für den Morgen, Herr, hilf du auch, uns den Text richtig zu verstehen und dass es uns auch darf, ja, nützlich sein zur Belehrung. Amen. Ja, was haben sich die Menschen echt gewünscht im Jahr Null um? Was hat sich das Volk in Judäa, was hat sich das Volk Israel echt gewünscht, also ums Jahr Null um? Ich denke, es war sicher der Wunsch gewesen, dass ihr belagerte Land frei wird. Und es hat sicher und ganz bestimmt den Wunsch gegeben, auch von einem gläubigen Teil vom Volk, dass doch ihren Erlöser bald wird kommen. Ja, wir haben ja alle unsere Wünsche und Vorstellungen und hoffen, dass sie ja möglichst schnell erfüllt werden. Ja, wir haben Adventszeit gehabt. Adventszeit ist ja so eine Zeit, wo einem so symbolisch aufzeigt, wie es ist, zu warten auf den Moment, wo der Herr Jesus auf die Welt kommt. Klar hat man es in der heutigen Zeit materialisiert und als Kind wartet man vielleicht dann auch auf ein Geschenk, das dann an Weihnachten endlich darf unter einem Weihnachtsbaum sein, um die Erfüllung von einem Wunsch, den man vielleicht schon das ganze Jahr durch gehabt hat. Und auch Erwachsene machen sich Pläne. Und es kann schwerfallen, lange Zeit auf etwas zu warten, wo man sich doch so sehr erhofft und wünscht. Und heute lernen wir zwei Menschen kennen, die haben auch Hunger, weil sie schon so lange darauf warten, dass ihr Wunsch erfüllt wird. Der Zacharias ist ein etwas älterer Mann. Und er ist Priester aus der Priesterabteilung von Abias. In dieser Zeit, kurz bevor Jesus in die Welt kommt. Ja, der König David hat vor vielen Jahren früher noch die Nachkommen von Aaron. Aaron war der Hohepriester der Israeliten. Er hat seine Nachkommen in 24 Priesterklassen unterteilt, die sogenannten Abteilungen. Ein Nachkommen vom Aaron war der Abia und alle Nachkommen vom Abia sind in die 8. Abteilung eingeteilt worden. Und der Zacharias ist eben einer von den Nachkommen vom Abia und darum ist auch der Zacharias Priester von dieser 8. Abteilung. Und jede Abteilung ist zweimal im Jahr dran, um im Tempel den Priesterdienst zu verrichten. Und an einem ganz speziell denkwürdigen Tag ist gerade Zacharias mit dem Priesterdienst an die Reihe gekommen. Aber dazu kommen wir noch später. Zuerst zum Zacharias. Der Zacharias hat eine Frau gehabt und die heisst Elisabeth. Und auch Elisabeth ist eine Frau von den Töchtern Aarons. Also auch sie ist eine Nachfahrin vom Aaron und somit aus priesterlichem Geschlecht. Und von diesen beiden, vom Zacharias und von der Elisabeth, lesen wir ein außerordentlich gutes Zeugnis. Diesen Text finden wir im Lukas Kapitel 1. Und da lesen wir vom Zacharias und von der Elisabeth im Vers 6. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Ja, sie sind untadelig. Das heißt, Zacharias und Elisabeth, die haben sich stets bemüht, in allem, was in ihrer Kraft steht, einen guten und vorbildlichen Lebenswandel zu führen vor Gott und den Menschen. Aber was wünschen sich die beiden so von Herzen? Und was ist ihnen schon so lange nicht erfüllt worden? Und trotzdem stellt Gott ihnen das Zeugnis aus. Untadelig in allen Geboten. Ja, sie halten das Gesetz, sie bleiben in allem Gott treu. Auch in dem Wunsch, der ihnen lange nicht erfüllt worden ist. Sie sind nicht murrig geworden oder so. Von dem lesen wir nichts. Aber was ist es jetzt, was sie sich so sehr wünschen? Und ich könnte mir vorstellen, dass sie jeden Tag darum gebetet haben in ihrem Leben. Wir lesen gerade den Vers 7. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Ja, wenn man das lesen, erinnert uns das zum Beispiel an Rebekka oder an Rahel, an Hanna. Alles Frauen, von denen wir lesen, dass sie unfruchtbar gewesen sind und sich so sehr ein Kind gewünscht haben. Im 1. Mose 25, Vers 21 lesen wir: Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Oder im 1. Mose 29, Vers 31. Rahel aber war unfruchtbar. Und das Kapitel weiter. Aber Gott gedachte an Rahel und Gott erhörte sie und öffnete ihren Mutterschoß. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie gab ihm den Namen Josef. Oder im 1. Samuel 1, Vers 5. Der Herr hatte Hannas Mutterleib verschlossen. Und Vers 19. Und Hanna betete an vor dem Herrn. Und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hanna schwanger wurde. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn sagte sie: Ich habe ihn vor dem Herrn erbeten. Ja, haben sich echt Zacharias und Elisabeth auch sich an die Frauen erinnert? Ja, Zacharias und Elisabeth, sie sind wirklich nicht mehr jung gewesen. In einem Alter, wo man gewöhnlich kein Kind mehr bekommt. Es ist also noch das Problem dazugekommen von Abraham und Sarah. Also sie sind zu alt. Die Zeit vom Kinderkriegen, vom Kind überkommen, ist vorbei. Die Situation hat ihnen sicher oft Kummer gemacht. Nicht auch zuletzt, weil Kinderlosigkeit im Judentum oft als grosses Unglück oder als Schande oder sogar als göttliche Strafe angeschaut worden ist. Gerade Elisabeth hat sehr darunter gelitten, weil sie oft auch den Kommentar und dem Gespött der Menschen ausgesetzt war. Vielleicht kennen wir das auch. Uns trifft keine Schuld. Wir bemühen uns, alles richtig zu machen. Und trotzdem werden wir beschuldigt, dass wir Unrecht tun haben. Und so reden die Menschen über die Elisabeth. Sie tuscheln und beraten sich und fragen sich: Was hat die Frau sündhaft gemacht, dass sie kein Kind bekommt? Und dabei wissen wir ja aus dem Bericht im 1. Lukas 1, die Elisabeth war eine untadelige Frau gewesen. Aber wir lesen auch im Vers 25, dass sie unter dieser Schmach gelitten hat. So hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Das war eine Zeit, in der sie Schmach gelitten hat. Und als sonst war das Leben in Judäa zu dieser Zeit nicht einfach gewesen. Weil da war ein König, der regiert hat. Sein Name war Herodes. Herodes der Große. Es war so gegen Ende seiner Regierungszeit. Und das jüdische Volk hat sehr unter ihm gelitten. Es ist wirklich ein böser König. Er baut prunkvolle Paläste, die sehr viel kosten. Und darum hat er auch das Volk mit hohen Steuern geplagt. Er lebt selber ständig in Angst, dass ihn jemand umbringen kann. Und er zögert auch nicht, wenn er sich irgendwie bedroht fühlt, sei es auch aus seiner eigenen Familie, die Person irgendwie zu beseitigen, die ihm etwas anhaben könnte. Und er ist so böse, dass er nicht viel später den Befehl gegeben hat, alle Buben zu töten, die jünger sind als 2 Jahre. Nur weil er zornig und eifersüchtig darüber ist, was er gehört hat, dass da ein neuer König auf die Welt gekommen ist. In Matthäus 2, Vers 16 zum Beispiel lesen wir das. Ja, wir kennen den neuen König, vor dem der Herodes so Angst hatte. Zacharias und Elisabeth leben in einer dunklen Zeit. Und das Volk selber, die Juden, haben sich weit, innerlich weit von Gott entfernt. Aber die gottesfürchtigen Menschen sehnen sich danach, dass Licht in die Welt kommt, wo Gott ihnen doch schon so lange angekündigt hat. Der Zacharias und Elisabeth warten auch auf den Messias. Ja, ihre Namen, Zacharias heisst Gott gedenkt, Elisabeth heisst Gott ist treu. Gott gedenkt und Gott ist treu. Und genau so werden der Zacharias und Elisabeth ihren Gott, wo sie so lieben und ihm treu sind und nachfolgen, so werden sie ihn kennenlernen. Ja, die beiden leben im Bergland von Judäa. Wir lesen das im Kapitel 1 vom Lukas. Und Jerusalem war der Arbeitsort von Zacharias, der ja als Priester gearbeitet hat. Der Tempel ist in Jerusalem. Typischerweise lebt die Priesterfamilie in Jerusalem selber oder sie leben in der näheren Umgebung. Wir befinden uns ja zeitlich gerade im Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Das Volk befindet sich noch immer in der Zeit unter dem Gesetz und in der Zeit vom Tempeldienst. Und jetzt aber ist der besondere Tag im Leben von Zacharias gekommen. Die Priesterabteilung Abia ist an der Reihe mit dem Tempeldienst. Das allein ist schon etwas Besonderes für einen Priester. Seine Pflichten als Priester nachgehen zu dürfen und Gott so nahe zu kommen, wie man es sonst kommen kann aus dem Volk. 7 Tage lang ist so eine Abteilung mit dem Dienst dran gewesen. Nach diesen 7 Tagen kommt dann die nächste Abteilung dran und so weiter. 2-mal im Jahr kommt jede Priesterabteilung dann dran. Und was hätte so ein Priester müssen machen? Was war so der gewöhnliche Priesterdienst gewesen? Grundsätzlich war der Priester ja der Mittler gewesen zwischen Gott und dem Volk. Das Volk konnte nicht direkt vor Gott kommen. Das Gebet hat immer auch müssen über den Priester gehen, auch die Opferung. Und so sind die Aufgaben zum Beispiel gewesen von einem Priester, dass er das Opfer parat gemacht hat, dass er das Opfer auch dargebracht hat. Er hat geräuchert, er hat den Leuchter bedient, er hat den Schaubrottisch hergerichtet, er hat das Feuer gemacht auf dem Brandopferaltar, er hat alle gottesdienstlichen Handlungen überwacht, er hat das Reinhaltegebot überwacht, er hat zum Beispiel auch geschaut, dass sich die Aussetzungen auch entfernen. Er hat Rechtsprechung gemacht, das heisst, wenn 2 gekommen sind, die haben Streit miteinander, dann hat auch da der Priester für Recht und Ordnung gesorgt und geschaut, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Der Priester hat auch das Volk belehrt, ihnen also auch aus dem Wort Gottes gelesen und gelehrt, hat auch Segnungen ausgesprochen. Das sind so Aufgaben, so sehr verantwortungsvolle Aufgaben, die ein Priester hat. Und wenn dabei die göttliche Ordnung nicht ganz genau beachtet wird innerhalb vom Priestertum, dann kann das schwerwiegende Folgen haben. Wir lesen zum Beispiel im 3. Mose 8, Vers 35. 7 Tage lang sollt ihr Tag und Nacht am Eingang der Stiftshütte oder später im Tempel bleiben und die Anordnungen des Herrn befolgen, damit ihr nicht sterbt. Denn so ist es mir geboten worden. Und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hatte. Also es war strenge Auflage. Es hat ganz genau so abgelaufen, wie es der Herr beauftragt hat, auch durch den Mose. Auf der anderen Seite, wenn alles richtig abläuft, ist ihnen die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes verheißen. Im 3. Mose 9, Vers 6 lesen wir: Da sprach Mose, das ist es, was der Herr geboten hat. Das sollt ihr tun. So wird euch die Herrlichkeit des Herrn erscheinen. 7 Tage lang lebt also der Priester in der Absonderung. Das heisst, er geht am Abend nicht heim oder sonst wohin. Er bleibt im Tempelbereich. Für den Dienst muss er sich ganz gut vorbereiten. Er muss sich reinigen mit Wasser und sich auch sonst besonders auf seine Aufgaben vorbereiten. Und unter diesen Vorschriften und Gesetzen läuft der Dienst im Tempel ab. Und dabei gibt es auch ganz besondere Dienste, die nicht alle machen dürfen, weil es auch nicht alle dazu braucht. Bei diesen Aufgaben wird ausgelost innerhalb der Abteilung. Der Räucherdienst war eine von diesen Aufgaben. Und der Räucheraltar, der goldige Altar, der steht im Heiligtum. Und dort schafft nicht jeder Priester. Aber am Morgen und am Abend wird dort das Räucherwerk geopfert. Das Räucherwerk ist eine Mischung aus Kräutern, aus Öl und Salben, wo man auf die glühende Kohle ausschüttet. Und dabei steigt eine duftende Rauchwolke auf. Die Rauchwolke symbolisiert auch das Gebet, das zu Gott aufsteigt. Und an dem Tag wird auch ausgelost, wer den Dienst vollrichten darf. Und das Los hat der alte Priester Zacharia ausgesucht. Er soll Gott die wohlriechenden Kräuter, das Räucherwerk im Heiligtum bringen. Ein seltener und besonderer Moment im Leben eines Priesters. Also da kommt man sonst nur alle 2 Jahre mal dran. Und dann wird es gerade noch ausgelost. Und jetzt ist es los auf den Priester Zacharias gefallen. Und eigentlich geht das nicht sehr lang. Man geht ins Heiligtum und legt die Kräuter drauf. Es steigt der Rauch auf und die draussen stehen, das Volk, die sehen das und die sehen dann auch, wie der Priester wieder rauskommt. So, wenn es ganz gewöhnlich abläuft. Während der Zacharias jetzt mit dem Räucherwerk beschäftigt ist, hat sich das Volk versammelt. Draussen im Tempelvorhof zum Betten. Ich möchte lesen im 2. Mose 30, ab Vers 1, wie das abgelaufen ist. Und du sollst einen Altar anfertigen, um Räucherwerk darauf zu räuchern. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Eine Elle lang und eine Elle breit soll er sein, viereckig und 2 Ellen hoch. Und seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Und du sollst ihn mit reinem Gold überziehen, seine Platte und seine Wände ringsum und seine Hörner, und sollst ihm ringsum einen goldenen Kranz machen. Und mache ihm 2 goldene Ringe unter dem Kranz. An seinen beiden Seiten sollst du sie anbringen, an seinen beiden Wänden, und sie sollen die Tragstangen aufnehmen, dass man ihn damit tragen kann. Und die Tragstangen sollst du aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen. Und du sollst ihn vor den Vorhang stellen, der vor der Lade des Zeugnisses hängt und vor den Sühnedeckel, der auf dem Zeugnis ist, wo ich mit dir zusammenkommen will. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk auf ihm räuchern. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Und auch wenn Aaron zur Abendzeit die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen und auch kein Brandopfer, kein Speisopfer und ihr sollt kein Trankopfer auf ihm ausgießen. Aber einmal im Jahr soll Aaron auf seinen Hörnern Sühnung erwirken. Mit dem Blut des Sühnopfers der Versöhnung soll er einmal jährlich darauf Sühnung erwirken für eure Geschlechter. Es ist dem Herrn hochheilig. Ja, so Opferdienst, so Dienst und auch andere Dienst sind also nötig gewesen, damit die Menschen können vor Gott kommen können, um zu Gott zu beten zu können und dass Gott ihre Gebet erhört. Und trotzdem ist all das, die ganze Ritual, die ganze Opferung, das ganze Gesetz, der ganze Dienst, ist nur ein Schatten, nur ein Abbild, ein Symbol von etwas Zukünftigem, von einem Opfer, wo ein für alle Mal Sünde wegnimmt. Ich möchte dazu Hebräer aufschlagen, Hebräer 10, und da auszugsweise lesen. Hebräer 10, ich lese auszugsweise Vers 1. Denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfer, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Vers 3. Stattdessen geschieht durch diese Opferung alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Vers 11. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, und da reden wir vom Herrn Jesus Christus, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Es ist also ein Dienst, der Opferdienst im Tempel, der nicht vollkommen ist. Er hat die Sünde von den Menschen nicht wegnehmen können. Aber trotzdem ist der Dienst sehr wichtig gewesen. Es hat die Menschen immer wieder daran erinnert, wie heilig das Gott ist. Und er hat sie daran erinnert, an die Sünde, die jeder Mensch tut. Es braucht also die Menschen, die Priester, die am Volk sagen, kehret um, tünt Buß, ändert eure Gesinnung. Es braucht die Menschen. Und was denkt ihr? Ist es Zufall gewesen, dass genau an dem Tag das Lösli, das Los auf den Zacharias gefallen ist, dass er gerade heute am Räucheraltar den Dienst tun darf? Es ist für den Zacharias etwas absolut Besonderes an dem Tag, sogar im Tempel dürfen sie räuchern. Und die Tatsache, dass das Los gerade zu dem Zeitpunkt auf den Zacharias fällt, zeigt, dass Gott alles ganz genau nach seinem Plan ausführt. Weil Gott erwartet den Zacharias genau jetzt und heute an dem Ort. Im Heiligtum, an einem Ort, wo er ihm eine wichtige Mitteilung möchte überbringen. Da möchte er miteinander lesen, Lukas 1, ab Vers 8, was sich dort zugetragen hat. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam. Da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Ja, was denkt ihr, wie reagiert denn Zacharias auf das Ereignis und vor allem auf die Botschaft? Ja, wir haben es gelesen. Zuerst ist er einmal tief erschrocken, wo da zumal ein Engel neben ihm steht. Man rechnet ja nicht damit, wenn man sich konzentriert ist an der Arbeit und dann auf einmal jemand neben ihm steht, wo man doch ja allein in dem Raum drin ist. Auf einmal steht da der Engel. Ihr leset, wie er im Vers 12, wie er verschrocken ist und wie ihn Furcht überfallen hat. Ja, obwohl Zacharias ein gottesfürchtiger Mann ist, rechnet auch er nicht damit, dass Gott sichtbar in sein Leben eingreift. Aber der Zacharias muss sich nicht fürchten. Fürchte dich nicht, beruhigt ihn der Engel ganz sanft und liebevoll. Fürchte dich nicht, die drei Wörter genau so finden wir, denke ich, über 60 Mal in der Bibel. Fürchte dich nicht. Man findet auch andere Formulierungen wie zum Beispiel hab keine Angst oder sei unverzagt. Ein Beispiel zum Beispiel im Vers Lukas 1, Vers 30. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Oder ein anderes Beispiel, Johannes 12, Vers 15. Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt. Ja, der Satz oder die drei Wörter kommen immer wieder in der Bibel vor. Sie durchzieht die Bibel wie einen roten Faden. Und Gott weiß, wie schnell wir Menschen Angst haben und was, dass wir jeden Tag Ermutigung brauchen. Und auch der Zacharias, er muss keine Angst haben. Nicht jetzt bei dieser Erscheinung vom Engel und auch nicht, was seine Zukunft betrifft. Gott kennt den Zacharias, er kennt seine Gebete. Er hat seine Gebete gehört und erkennt den Kummer von ihm und der Elisabeth. Und jetzt sagt der Engel mit sanfter Stimme zu ihm: Fürchte dich nicht. Und dann offenbart ihm der Engel die Botschaft davon, dass sie ein Kind werden bekommen. Ist das zu glauben? Es ist doch wie beim Abraham. Irgendwie glaubt man nicht mehr wirklich daran, dass es noch so kommen kann. Ich und Elisabeth sollen jetzt, wo wir doch schon so lange dafür gebetet haben und jetzt alt geworden sind, wir sollen älter werden. Da fragt er doch zuerst einmal nach. Ja, wie soll das gehen? An was kann ich das erkennen, dass das wahr ist? Also Zweifel ist eine weitere Reaktion, eine durchaus menschliche Reaktion. Ja, ich lese Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Woran soll ich erkennen? Ja, der Zacharias kann die Botschaft vom Engel nicht richtig fassen. Er glaubt nicht, dass er nach Jahren und Jahrzehnten vom Gebet doch noch auf so wunderbare Art und Weise soll erhört werden. Aber beten ist nie umsonst. Gott gehört uns immer. Wie soll ich das erkennen? Fragte Zacharias der Engel. Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter, sagt er. Er bittet den Engel um ein Zeichen. Und er kommt das Zeichen über. Der Engel sagt: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ein frommer Jude kennt den Engel Gabriel aus dem Buch Daniel. Und er sagt: Du wirst stumm sein bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. So ein Zeichen hätte Zacharias jetzt nicht erwartet. Und wo der Zacharias dann doch endlich einmal aus dem Heiligtum rausgetreten und vor die vielen Menschen steht, hätte er nicht zu ihnen reden können. Die Leute haben sich schon gewundert, wieso dass jetzt der Priester so lange drin bleibt, im Heiligtum. Wie gesagt, normalerweise geht das nicht so lange. Aber wo der Zacharias ihnen stumm zuwinkt, haben sie sofort verstanden, dass der Priester im Tempel eine Erscheinung hatte. Ich lese Vers 22. Lukas 1, Vers 22. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Ja, es ist eindrücklich, wenn man da lesen, wie das Volk das gemerkt hat. Also offensichtlich ist im Volk doch noch eine Ahnung vorhanden, dass Gott lebt und dass Gott mächtig kann in das Leben vom Volk eingreifen. Ja, wie ist das heute oder wie hätten wir reagiert? Wird uns Menschen sofort gerade in den Sinn kommen, dass da jetzt gerade Gott gewirkt hat? Sucht man nicht vielleicht andere logische Erklärungen, wo man irgendwie könnte begründen? Es kann ja sein, dass irgendetwas schief gelaufen ist. Vielleicht ist die Glut noch nicht so richtig brav gewesen. Es hat vielleicht ein bisschen länger gebraucht. Aber das Volk hat gerade gemerkt, was da gegangen ist. Ja, und der Zacharias ist von jetzt an stumm. Das ist vermutlich schon ein rechter Schock. Einfach so mal nicht mehr können zu reden. Gerade jetzt, wo man ja so viel zu erzählen hätte. Und trotzdem einschneidende Ereignis, ist er nicht gerade sofort heimgegangen. Er hat seinen Dienst im Tempel ganz ordnungsgemäß beendet. Und er ist erst, wo die 7 Tage um gewesen sind, heimgegangen. Und tatsächlich, Elisabeth ist schwanger geworden. In den ersten 5 Monaten von ihrer Schwangerschaft hat sie sich zurückgezogen. Sie hat sich nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihr in erster Linie danach war, allein zu sein mit dem Herr und ihrem Baby im Bauch. Und einfach nur für Gott und ihren Herr da zu sein und ihm zu loben und zu danken. Und nachdem die Leute sie schon so lange missmutig begegnet sind und ihre Vorwürfe gemacht haben, ist ihr vermutlich auch nicht darum gewesen, sich unter die Leute zu begeben. Aber so, wie das alles von sich gegangen ist, das lange Warten nach dem Kind von 2 gottesfürchtigen Menschen, dann die Erscheinung im Tempel und dann die Ankündigung vom Kind. Da muss doch irgendetwas Besonderes sein. Wer ist das Kind wohl? Wir wissen, dass nur ein paar Wochen später der Engel zwei anderen Menschen ein Kind ankündigt. Wird Maria und der Josef von einem Kind erfahren, wo in der Maria anwächst und Jesus soll genannt werden. Und das Kind soll der Retter und der Heiland Israels sein. Ja, auch Elisabeth wird ein besonderes Kind auf die Welt bringen. Der Engel hat zum Zacharias gesagt, dass er ihm den Namen Johannes soll geben. Und Johannes bedeutet, der Herr ist gnädig. Und der Johannes, das Kind, wird ihm und Elisabeth viel Freude und Frohlocken bereiten. Und nicht nur ihm, sondern viele Menschen werden sich über seine Geburt freuen. Ihr wird gross sein vor dem Herrn, hat der Engel gesagt. Und wir wissen auch, wenn jemand gross wird sein vor Gott, wird er nicht als gross angesehen werden bei den Menschen. So wird es auch beim Johannes sein. Der Johannes, wenn ich vorausgreife, wird ein zurückgezogenes Leben führen. Er wird das Leben von einem Einsiedler führen. Er wird von sich selber sagen, dass er nicht würdig ist, gebückt dem Herrn Jesus die Schuhriemen zu lösen. Markus 1, Vers 7. Oder er sagt von sich selber, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Der Johannes wird sich ganz klein machen. Er muss abnehmen, meint, ich muss auch abnehmen, mein Ego, das, was ich will, meine Träume, meine Wünsche, meine Ziele, mein Stolz, mein Ansehen, mein Geltungsdrang, all das muss abnehmen, damit Christus groß gemacht wird. Der Johannes sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und der Herr Jesus redet zum Johannes, zu dem, der sich selber für unwürdig erachtet. Der Herr Jesus redet über den Johannes in Matthäus 11, Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist keiner größer aufgetreten als Johannes der Täufer. Ja, der Engel erklärt am Zacharias weiter, dass der Johannes kein Alkohol trinken wird. Und er wird schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt sein. Er wird also ein sogenannter Naziräer sein. So sagt man den Menschen, die sich ganz dem Herr weihen, um ausschließlich und nur für den Herr zu leben und auf Wein und generell auf alles verzichtet, was vom Weinstock kommt. Jetzt wisst ihr, der Johannes wird ein Mann sein, voll Heiligem Geist, wo sein Leben ausschließlich Gott zur Verfügung stellt. Aber was wird seine Aufgabe sein? Wozu hat Gott ihn bestimmt? Ich möchte Vers 16 und 17 lesen im Lukas 1. Und viele von den Kindern Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ja, weiter wird dem Johannes ein besonderer Titel gegeben werden. Er wird in der Bibel Prophet des Höchsten genannt werden. Also ein Prophet zeigt den Menschen Gottes Plan. Und so wird der Johannes den Menschen auf den menschgewordenen Sohn Gottes hinweisen. Er wird ihnen den Retter, Jesus Christus, ankündigen. Das wird seine grosse Aufgabe sein, die Menschen auf Jesus Christus hinzuweisen. Viele Menschen werden zu ihm rauskommen, an Jordan. Und viele werden sich taufen lassen, als Zeichen von ihrer Buße, von ihrer Umkehr, weil sie erkannt haben, dass sie Sünder sind und dass sie den brauchen, der kommen wird und sie retten wird aus dem Abgrund von der Sünde und wo sie wieder auftauchen und zurückkehren in ein ewiges Leben bei Gott. Ja, da kann man schon sagen, da wachsen zwei besondere Babys in den Büchern von der Elisabeth und der Maria. Der eine ist bereits erfüllt mit dem Heiligen Geist und der andere vom Heiligen Geist selber zeugt. Und da erstaunt es nicht, wo die schwangere Elisabeth von ihrer ebenfalls mittlerweile schwangeren und viel jüngeren Verwandten, von der Maria, Maria war eine Verwandte von der Elisabeth, wo sie Besuch bekommen hat von der Maria, wo dann das Kind gerade angefangen hat, hüpfen im Bauch von der Elisabeth, wo die Maria die Elisabeth grüßt hat. Also schon zu dem Zeitpunkt hat der Johannes gemerkt, Jesus ist da. Im gleichen Moment, wo das passiert ist, wird auch die Elisabeth ebenfalls vom Heiligen Geist erfüllt und sie erkennt sofort, dass die Maria die Mutter ist auch von ihrem Herr, dass das Kind im Bauch von der Maria Christus ihren Retter ist. Ja, und dann ist die Zeit gekommen für die Elisabeth und der Sohn von der Elisabeth und dem Zacharias kommt auf die Welt. Und das ist eine grosse Freude, besonders bei dem überglücklichen älteren Paar. Aber auch die Verwandten freuen sich. Und mit ihnen alle Nachbarn. Ich lese Vers 58. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte, und sie freuten sich mit ihr. Ja, was sie gehört haben, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihre groß gemacht hat, freuen sie sich mit. Ja, gerade die Elisabeth hat so sehr gelitten. Und es ist bei Gott so, dass gerade die, die am meisten zu leiden haben, die am meisten verzichtet haben, die verachtet gewesen sind und trotzdem in allem treu und untadelig geblieben sind, gerade sie, die grosse Barmherzigkeit Gottes, umso mehr erfahren dürfen. Ja, wenn wir denken, es ist doch einfach nicht gerecht. Es ist doch einfach unfair. Wieso trifft mich das? Dann dürfen wir immer wieder daran denken und unsere egoistisch prägten Gedanken vor Gott bringen und uns immer wieder üben in Geduld und Gelassenheit. Die Herrlichkeit Gottes wird uns garantiert für alles mehr als entschädigen. Und jetzt, wenn so ein Baby auf die Welt kommt, etwas vom Ersten, was man macht, ist, dem Kind einen Namen zu geben. Und üblich ist es, dass gerade der erste Sohn den Namen vom Vater überkommt. Und es ist der Tag der Beschneidung, nach jüdischem Gesetz der 8. Tag nach der Geburt, ist ein, ja, wo man das Kind gibt zur Beschneidung, sagen ihm alle den Namen vom Vater, Zacharias. Nein, halt, sagt doch dort Elisabeth, er soll den Namen Johannes tragen. Aber die Leute finden das recht merkwürdig, weil niemand in der Verwandtschaft von Elisabeth und von Zacharias heisst es so, niemand heisst Johannes. Was redet denn dort Elisabeth? Und sie rufen am Zacharias. Und was sagt er? Er sagt natürlich nichts, weil er ist ja immer noch stumm. Und darum macht er es so, wie immer in den letzten Monaten. Er schreibt es auf ein Steffeli, er schreibt es auf und alle können es sehen. Und alle wundern sich noch mehr darüber, dass auch auf dem Steffeli der Name Johannes steht. Und genau in dem Augenblick hätte Zacharias wieder reden können. Wie es der Engel prophezeit hat, seine Stummheit ist ab sofort vorbei gewesen. Ich lese Vers 64. Lukas 1, Vers 64. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Ja, ein Ausleger schreibt, dass das Stummsein vom Zacharias auch eine heilsgeschichtliche Seite deutlich macht. Das Priestertum vom Alten Testament, das ist vorbei. Es verstummt der levitische Segen. Es braucht die immer wieder neue Opfer von dir nicht mehr, das unvollkommene Opfer. Das Thema ist verstummt. Jetzt wird die Stimme vom Prediger in der Wüste gehört werden, wo der Prophet verkündet, der verheißene Samen, der kommen wird und in dem alle Völker gesegnet werden sollen. Ja, so gottesfürchtig doch der Zacharias war, kommt er die ganze Zeit, kann er die ganze Zeit sein Lob und sein Dank nicht so richtig physisch aussprechen. Und jetzt ist es, als würde man einen Staudamm einreissen. Endlich kann er wieder aussprechen, was er schon die ganze Zeit hätte wollen sagen. Er lobte Gott, das ist das Erste, was man aus dem Maul von Zacharias lesen. Er hat endlich Gott können danken sagen für alles, was er ihm und seiner Frau geschenkt hat. Für die grosse Barmherzigkeit, die er ihnen erwiesen hat. Ja, wir sehen an dem Punkt, auf Gott vertrauen lohnt sich immer, auch wenn es manchmal lang dauert. Und Gott braucht Menschen. Menschen wie ein Zacharias, wie ein Elisabeth, um seinen Heilsplan auszuführen. Der Geist Gottes hat alles in Zacharias hineingelegt. Er weiß ganz genau, was für ein besonderes Kind er jetzt als Vater in den Armen darf heben. Und es ist ein gewaltiges Ereignis. In der ganzen Region, auf dem Bergland von Judäa, überall rundherum, ist es das Thema. Überall wird davon geredet, sich gewundert, gefreut und gefürchtet. Ja, wir lesen von Furcht. Furcht vielleicht im Sinn von einer grossen Ehrfurcht, von einem gewaltigen, mächtigen Gott, der so in ein Leben eingreifen kann. Vielleicht auch gefürchtet, wie wenn man merkt, dass Gott, der Herr, es ja ist, der all unsere Not und Schuld sieht und kennt. Und wir immer gemeint haben, wir haben schon selber alles im Griff. Und Gott, ja, aber letztendlich helfen wir uns selber und so. Ja, Furcht darüber, dass Gott in das Leben von Elisabeth und Zacharias derart kann eingreifen. So wie er es mit dem Leben von jedem Menschen machen kann. Ich möchte lesen den Vers 66. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen. Ja, die Zeit, wo der Johannes predigen wird und zu Buß und Umkehr wird rufen, die wird noch kommen. Aber schon mit seiner Geburt ist es wie, wenn ein Erdbeben ins Land rausgeht. Eine Erschütterung, die den Menschen in ihrem Herzen trifft. Das ist der Auftrag, den Gott für den Johannes vorgesehen hat. Ein Prophet vom Höchsten zu sein, ab Geburt weg. Und den Menschen Gottes Heilsplan in die Herzen zu tragen und ihnen zu prophezeien, dass der Retter, der Sohn Davids, sie alle erlösen will und in seiner herzlichen Barmherzigkeit die Vergebung von ihrer Sünde, von ihren Sünden darf Tatsache werden können, dass sie Tatsache werden kann. Lang mussten Elisabeth und Zacharias auf das Kind warten. Ja, die lang vorausgesagte Heils- und Gnadezeit für die ganze Menschheit, sie kommt bald. Nur noch eine ganz kurze Zeit und dann kommt der Messias. Ja, so hat schließlich Elisabeth, die Unfruchtbare, der größte von Frauen geborene vom alten Bund geboren. Und Maria, die Jungfrau, der Begründer vom neuen Bund. Wobei der Grosse vom alten Bund nicht würdig war, einem anderen die Riemen von den Schuhen zu lösen. Er ist in Wahrheit der Sohn vom Höchsten, der König der Könige. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wie gross ist doch deine Liebe, die du offenbart hast in meinem Leben von Zacharias und von Elisabeth. Wie können wir da sehen, was du für einen herrlichen Heilsplan hast, dass du Menschen willst brauchen, dass dein Plan in Erfüllung geht. Ja, die Menschheit, sie seufzt. Sie hat zu dieser Zeit geseufzt. Sie seufzt auch heute in Erwartung nach einem Erlöser. Ja, Herr, und wir dürfen dich kennen, Herr. Du bist uns offenbart worden in deinem Wort. Wir dürfen lesen von dir, wie du gekommen bist in die Welt und wie du die Sünden von uns Menschen weggenommen hast, wie du uns reingewaschen hast. Reiner als jedes Opfertier, das je hätte können. Danke dürfen wir dich kennen und du siehst noch, wie viele Menschen nach der Erlösung seufzen, aber einfach am falschen Ort suchen. Ich möchte dich bitten, dass doch noch viele Menschen dürfen suchen werden und dass es ihnen auch zu Herzen gehen darf. Dass man auch sagen und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen. Ja, danke, dass die Botschaft vom Johannes auch noch heute darf sein, jetzt wo Gnadezeit ist, jetzt wo dein Wort noch kann gehört werden, wo eine Umkehr möglich ist. So, Herr, hilf uns auch zu gebrauchen, in deinem Sinn, Herr. Hilf, dass wir nicht aufgeben im Gebet, dass wir nicht nachlässig werden, dass wir nicht Geduld verlieren, wenn unsere Wünsche, unsere Vorstellungen sich nicht gerade so zu dem wenden, wo wir es gern, wie wir es denken, sondern dass wir einfach auch lernen, auf dich zu hören und dass wir lernen, ja, deinen Heilsplan in unserem Leben zu verstehen. Danke, Herr, für das Zeugnis, das wir haben können lesen, jetzt auch im Evangelium von Lukas, für die Geburt von Johannes, wie sich das zugetragen hat. Amen.
Ja, danke vielmals, Richard, dass du uns die Geschichte so lebendig gemacht hast. Man hat sich fast ein bisschen versetzt gefühlt in die Zeit, in das, was Zacharias erlebt hat. Und es ist einfach, ja, beeindruckend zu sehen, einerseits mit was für Menschen, dass unser Gott Geschichte schreibt. Hat mich auch beeindruckt, dass nach 9 Monaten Schweigen das Erste, was der Mann sagt, das Lob Gottes ist. Das zeigt, was in seinem Herz auch innen war. Und gleichzeitig eben Gottes gute Hand zu sehen, einfach über dem Leben von denen, die ihn so ehren, auch mit ihrem Leben. Ja, dass wir das auch zuversichtlich, ja, auch annehmen für uns. Wir wollen noch ein Lied singen miteinander, auch einen Wunsch ausdrücken, mit dem Herr Jesus voranzugehen. Das Lied 255, voran, voran mit Jesus. Ja, dann möchte ich noch danken für alles Beitragen zum Gottesdienst, auch in der Musik, Begleitung, auch die schönen Blumen, passt wunderbar auch zu der Tischdekoration, ganz herzlichen Dank und nochmal danken auch fürs Vorbereiten, Richard, auch fürs Arbeitsblatt mit dem Rätsel. Ich muss gestehen, ich konnte es nicht ganz gleich vorzusuchen. Ja, vielleicht ist es so ja so gegangen und sonst kann man das jetzt noch machen. Wir wollen noch aufstehen zu der abschliessenden Textlesung. Ich möchte uns gerade das aufnehmen, was der Richard auch weitergegeben hat, über das Zeugnis, das der Johannes weitergegeben hat. Der Vers eben, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Doch sehr ein wichtiges Wort. Und in diesem Zusammenhang hat der Johannes auch ganz wichtige Wahrheiten über den Herr Jesus gesagt. Und ich möchte uns das lesen, Johannes 3, ab Vers 27. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen, danke für dein Wort, das wir hören dürfen in der Predigt. Ja, danke für das Beispiel auch von Zacharias und von Elisabeth, wie sie sich bemüht haben, nach deinem Maßstab zu leben. Auch wie man sieht, was in ihren Herzen war, gerade in Zacharias, wo er nach 9 Monaten einfach zuerst dich gelobt und dich gepriesen hat über dem, ja, was er erlebt hat. Ja, Zweifel sind manchmal eine Realität und gleich ist es schön zu sehen, wenn Kinder Gottes wieder zurückkommen in dein Lob, gerade auch, ja, wenn sie deine Hand erkannt haben. Danke, dass wir das lernen durften von einem Zacharias, aber auch von einer Elisabeth, die einfach, ja, dich auch gepriesen und verherrlicht hat über dem, was du an ihrem Leben gewirkt hast. Danke, dass wir auch dürfen wissen, dass deine gute Hand auch über unserem Leben ist, dass du um alle Umstände in unserem Leben weisst, ja, dass alles auch zum Guten mitwirken muss, auch in unserem Leben. Und da wollen wir dir einfach Danke sagen dafür. Wir können es nicht immer erklären, nicht immer verstehen. Und gleich wollen wir, ja, dir danken dafür. Und so bitten wir jetzt auch um deinen Segen für den weiteren Tag, für unsere Gemeinschaft, um gute Begegnungen und Gespräche und um deinen Segen auch für die kommende Woche. Amen.